2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Und pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor geht.
Moin, wir haben Sonntag, den 26. Januar 2020 und ihr hört damit den ersten Millanton des neuen Jahres. Wir haben ungefähr 19.10 Uhr und es soll gehen um die kommende Partie am Dienstag gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth. Ich bin Yannick und habe mir einen alten Bekannten wieder eingeladen. Moin Danny.
Servus.
Schön, dass du wieder mit dabei bist. Also eigentlich brauchst du dich gar nicht mehr vorstellen, aber vielleicht haben wir ja... Vielleicht haben wir ja ein neues Jahr, neue Hörer und deshalb nochmal ein paar Sätze zu dir bitte.
Ich bin mittlerweile 22, bin immer noch aus Fürth, studiere immer noch in Bochum. Ist eigentlich recht gut, dass sich da nichts geändert hat und freue mich immer noch und
ja. Okay, kurz und knapp. Alles klar, dann schauen wir doch mal so ein bisschen auf die... Hinrunde plus einen Spieltag. Wir sind ja jetzt schon am einen Spieltag weiter als die Bundesliga. Die Rückrunde fing quasi schon vor Weihnachten an. Ihr steht momentan auf Platz 8. 25 Punkte. Ziemlich solide gelaufen für euch, oder?
Auf jeden Fall. Vor allem, wenn man bedenkt, dass da bei diesem Platz 8 noch so eine Schwächephase September dazu kam, wo wir 3 Spiele hintereinander verloren haben gegen Stuttgart, Kiel und den HSV. Das heißt, wir sind eigentlich relativ gut dabei, ja.
Hättest du dir das vorher erwartet, dass es so entspanntes Mittelfeld wird zur Hälfte, oder dachtest du, ihr habt eher mit unten zu tun?
Ich habe es mir ein bisschen erhofft und im Endeffekt bin ich auch durchaus positiv überrascht, weil es ist jetzt auch durchaus so, dass wir wirklich gesichert im Mittelfeld sind und Platz 8, wir waren auch mal Platz 5, mal Platz 6 und ich bin zufrieden damit und hatte zwar nicht die Erwartung, aber wie gesagt die Hoffnung und finde es schön, dass sich mal ein bisschen Ruhe im Verein breit macht, dass ein Trainer auch die Chance hat, jetzt was zu entwickeln und das ist eigentlich eher das, was ich erwartet und gehofft habe und bin ich sehr froh, dass es eintritt.
Ja, kann ich nachvollziehen. Also bei uns hat sich ja zum Glück kurz vor Weihnachten dann auch so ein bisschen so ein Positivtrend eingeschlichen, dass wir jetzt mittlerweile auf Platz 11 stehen und nicht mehr ganz da unten drin hängen. Das ist auch sehr beruhigend. Was ist denn bei euch im Winter jetzt so passiert? Also ich habe schon gesehen, es gibt nur einen Neuzugang, den Timothy Tillmann. Magst du dem ein bisschen was sagen?
Der ist eigentlich ein alteingesessener Jugendspieler bei uns, geboren in so einer Stadt neben Fürth und dann relativ jung nach Fürth gekommen und dort jahrelang gespielt, ist dann damals relativ viel Aufsinns auch mit 16 Jahren, glaube ich, für 500.000 Euro zu die Bayern gegangen und hat dort nie den Durchbruch geschafft, auch wegen Verletzungen. Und man sagt auch hinter der Hand, dass es bei dem Wechsel eher um seinen jüngeren Bruder ging, der aber noch nicht für Geld wechseln durfte. Deswegen hat man das quasi über ihn gemacht. Und er war ja letztes Jahr bei dieser komischen Stadt im Osten von Fürth ausgeliehen in der Bundesliga. Und dem ist halt Vertrag ausgelaufen und man hat schon im Sommer versucht, den zu holen, da hat es noch nicht geklappt. Und jetzt im zweiten Anlauf sozusagen hat man den heimholen können. Und er ist relativ talentiert, sonst wäre er auch wahrscheinlich trotzdem nicht bei den Bayern im Trainingslager und so weiter gelandet. Und man erhofft sich von ihm wahrscheinlich, dass er innerhalb der nächsten 2 Jahre eine sehr gute Rolle spielen kann, ähnlich wie damals beim Transfer von Julian Green.
Okay, dann ist nur die Frage, ob ihn dann weiterhin halten könnte oder ob dann wieder ein größerer Verein anruft und sagt, so, jetzt ist uns der Timothy auch aufgefallen, mal gucken.
Ja, nur, das ist ja quasi das Geschäftsmodell. Ich glaube, man hat ihm 1,5 Jahres- oder 3 Jahresvertrag, also ich glaube bis Ende 22, vielleicht mit Optionen. Das heißt, die Hoffnung wird dahinter sein, dass er nächste Saison, also die Saison 2021, sich festspielt und Aufsehen erregt und wenn alles so läuft, wie es bei uns eigentlich immer läuft, dann wird man tatsächlich auch irgendwo darauf hoffen, dass dann irgendein Bundesligist sagt, oh, für den sagen wir mal 2 Millionen. So wie es jetzt bei uns im einzigen Abgang im Winter auch gewesen ist. Auch wenn das Heidenheim war und kein Bundesligist.
Tobias Mohr ist gegangen, ne?
Genau.
Wie sehr schmerzt das?
sportlich einigermaßen. Ich meine, er war diese Saison nicht so wirklich in Form, aber man hat letztes Jahr gesehen, was er kann. Aber nachdem Heidenheim ein relativ unmoralisches Angebot von über einer Million, also von, nicht von über, von circa 1 Million Euro gemacht hat, die so die durch die Medien geht für einen, ja, sagen wir mal, mittelmäßigen Zweitligakicker, der ablösefrei zu uns gekommen ist und bei dem Heidenheim jetzt halt hofft und denkt, dass er gut in ihr System passt, denke ich, kann man das aus verschiedenen Gesichtspunkten her verschmerzen.
Okay, jetzt habe ich hier noch stehen Daniel Steininger und Elias Abu-Chabaka.
Jo, das sind eigentlich U23-Spieler. Also Steininger war lange Zeit als großes Talent angesehen, hat aber hier es nie wirklich in die Mannschaft geschafft. Teils wegen Verletzungen, teils wegen besserer Konkurrenz, teils weil es einfach nicht vom Potenzial nicht gereicht hat. Das heißt vom Potenzial vom aktuellen Level her. Deswegen ist es für ihn auch ein richtiger Schritt, jetzt im Winter nach Magdeburg in die Liga tiefer zu gehen und es da anzugreifen. Und Elias Abu-Chabaka, das war eine 2 Jahres-Leihe von Leipzig. Und nachdem er jetzt im zweiten Jahr schon war und gesehen hat, dass er sich nicht mehr festspielen kann, und war es für ihn und uns die beste Möglichkeit, also die beste Sache, den Leihvertrag auch aufzulösen. Aber es waren beides eher Spieler für die zweite Mannschaft aktuell.
Okay, also eigentlich wird nur Tobias Mohr vermisst dann.
Ja.
Okay.
Wobei bei Tobias Mohr ist halt die Sache, wir haben halt mit Jamie Leveling einen 18-Jährigen auf der gleichen Position, also rechts außen, links außen, und noch weitere junge Spieler, die jetzt halt diese Lücke auffüllen könnten. Und deswegen ist es auch nicht so schmerzhaft.
Okay, jetzt ist es auch bald so, weil am 5.2. ist Stefan Leitl genau ein Jahr im Amt bei euch. Wie fällt so dein Jahresfazit über ihn aus?
Ich bin tatsächlich positiv überrascht. Also, als er zu uns gekommen ist, gab es tatsächlich einige, die gesagt haben, dass es eine ziemlich schlechte Verpflichtung ist. Und deswegen war ich auch relativ, relativ skeptisch, was ihn angeht. Aber er hat es, finde ich, geschafft, in dem Jahr zu zeigen, dass sein Plan ist, Fußball zu spielen und aktiv Fußball zu spielen, mit Ballbesitz zu agieren. Und das hatten wir ja auch schon im Gespräch am Ende der letzten Saison kurz geredet. Da war Tim noch dabei, dass man das bei ihm durchaus sieht. Und das hat er jetzt halt im ersten Halbjahr diese Saison weiterentwickeln können. Und wie man ja auch in der Tabelle sieht, durchaus nicht unerfolgreich. Und wenn man jetzt bedenkt, dass die Mannschaft jetzt ungefähr seit einem halben Jahr so zusammenspielt, jetzt hatten wir eine Wintervorbereitung. Und bisher bin ich zufrieden, bin auch zufrieden, dass der Vertrag um ein Jahr verlängert wurde. Und ich hoffe jetzt halt einfach, dass die Entwicklung sich fortführt und man auch ein bisschen Kontinuität reinbringen kann. Weil ich finde, dass das immer noch mit das Wichtigste ist. Und klar, die meisten Trainerentlassungen sind irgendwo verständlich, aber gerade wenn ich so in die Spitzengruppe der zweiten Liga schaue, wenn Stuttgart seinen Trainer wieder auf Platz 2 rauswirft, dann finde ich, dass es ein guter Weg ist, jetzt den Trainer einfach mal machen zu lassen. Und wenn man gute Ansätze sieht, dass man das einfach mal ihm das Vertrauen gibt und der Mannschaft auch einfach die Chance gibt, sich in einem System unter einem Trainer zusammenzufinden und was zu entwickeln. Weißt du, was ich meine?
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin auch froh, dass wir an Luukay festhalten. Da wurden ja auch zwischendurch, als es nicht so gut lief, die Stimmen laut, dass wir doch vielleicht den Trainer wechseln sollten, wie das ja immer so ist. Der ist übrigens heute an mir vorbeigelaufen beim Stadtteilrundgang, aber dazu kommen wir später noch. Genau, wie ist es denn jetzt? Also ist Leitl mit dem einen Transfer zufrieden oder möchte er gerne noch irgendeine Position verstärken? Oder meinst du, er ist mit dem Kader, den er jetzt hat, mit dem kann er arbeiten?
Ich glaube, er ist relativ zufrieden damit. Vor der Saison hatte er ja auch durchaus öffentlich in den Medien gesagt, dass man noch Stürmer verpflichten sollte. Aber dann hat man ja auf diese, unter anderem als Reaktion darauf, also auch als Reaktion darauf natürlich, mit Howard Nielsen und vor allem Branimir Grota halt 2 Leute geholt, die das absolut erfüllen und die ihren Wert ja schon bewiesen haben. Und deswegen glaube ich, dass er aktuell relativ zufrieden ist. Und auch er wird das, denke ich, so sehen, dass er mit der Mannschaft jetzt zusammenarbeiten will und sich lieber darauf konzentrieren will, die Mannschaft jetzt weiterzuentwickeln, statt wieder Neuzugänge zu integrieren, wieder zu überlegen, wie man wen ersetzen muss. Ich denke, auch Leitl ist froh damit, dass man jetzt ein bisschen Kontinuität reinbringt.
Hm. Wir mussten ja leider Mats Möller-Daly gehen lassen. Das schmerzt mich immer noch, wenn ich daran denke. Aber gut, wenn das schon lange sein Plan war, da sich anders zu verwirklichen, dann soll man ihn da auch nicht aufhalten und keine Steine in den Weg legen.
Ja, wo ich nach Gent ist, oder? Mhm. Ich glaube, das ist für ihn sportlich gesehen auch tatsächlich sinnvoll. Ich meine, die spielen in der Champions League diese Saison gespielt und werden wahrscheinlich auch nächstes Jahr wieder international spielen. Das ist schon, das kann ich schon verstehen sportlich.
Ja, klar. Aber schade ist es trotzdem. Mhm. Gut, also wie gesagt, du willst nichts mehr am Kader unbedingt machen und ihr geht dann jetzt erstmal so in die weitere Saison. Mhm. Wie sieht das Programm für euch aus? Also ihr spielt ja jetzt erstmal gegen uns und dann geht's, glaube ich, nach Regensburg für euch?
Genau, schon am Freitag wieder. Oha. Wahrscheinlich spielen wir deswegen auch Dienstag. Nee, aber ich glaube, Dienstag, Freitag, das geht noch. Ich muss mal kurz nachschauen, wann wir danach spielen. Ja, erst wieder am Sonntag, den 9.2. daheim gegen Hannover. Danach geht es, glaube ich, direkt daheim weiter gegen Bielefeld. Also jetzt kommen Regensburg, Hannover, Bielefeld. Ist durchaus ein schwieriges Programm. Dann auswärts in Wiesbaden. Und dann kommt halt wieder das, wo wir in der Hinrunde dreimal hintereinander verloren haben. Stuttgart, Kiel, Hamburg. Mhm. Und das ist bis zum 13.3., also jetzt in den nächsten anderthalb Monaten, wird das ein durchaus happiges Programm. Aber ich denke, das tut der Mannschaft auch gut, weil wenn man wachsen will und wenn man sich da entwickeln will, dann muss man natürlich auch stärkere Gegner annehmen können.
Ja, und klar. Und ich denke, die Starken da oben haben ja gezeigt, dass sie durchaus auch schwächeln können. Also
ja, genau. Vor allem auswärts auch.
Ja, ich meine, noch kein Spiel wirklich verloren.
Ich habe mal die Tabelle geschaut und kurz vor der Winterpause war, glaube ich, Arminia Bielefeld die einzige Mannschaft mit mehr als 3 Auswärtssiegen. Jetzt mittlerweile haben Holstein Kiel und Hannover 4, aber sonst HSV 2 Auswärtssiege, Stuttgart 2. Ich meine, daheim kann man, glaube ich, wirklich sehr viel schaffen. Mhm. Von daher sind das, glaube ich, ist es durchaus gut, dass wir ein recht anspruchsvolles Programm haben, weil man dann durchaus einfach mal sieht, wo die Mannschaft steht.
Ja, und was meinst du, wie wird sie sich dann am Dienstag präsentieren und in die neue Runde starten? Oder ja, genau.
Das weiß ich noch nicht. Also ich habe natürlich Hoffnungen, dass es ein gutes Spiel wird. Ich meine, beim Hinspiel war es ja durchaus so, dass St. Pauli relativ viel vom Spiel hatte und dann verloren hat trotzdem. Ich hoffe natürlich, ich meine, daheim haben wir 5 Siege schon und dass wir da das Spiel auch durchaus bestimmen können. Ich bin mir tatsächlich nicht sicher, weil wir durch die Medien ging, dass im Trainingslager eine andere Formation so quasi eingeübt wurde, die Mittelfeldraute, die man kurz vor der Winterpause schon mal notdürftig gespielt hat, aber das mir jetzt festigen wollte, deswegen kann es in alle Richtungen gehen. Es kann entweder himmelschreiend schief gehen, wie beim 1:3 gegen Aue, oder es kann wunderbar klappen, wie beim 5:1 gegen Karlsruhe. Das heißt, ich bin tatsächlich sehr, ich habe keine Ahnung.
Okay, alles ist drin, sagst du.
Genau.
Ja, ich bin auch zwiegespalten. Also ich denke, dass Mats haben wir ja gerade schon angesprochen, der wird fehlen da im Mittelfeld. Mal gucken, wer da seine Rolle ausfüllen kann. Müssen wir mal sehen, wie sich das sich das gestaltet. Also ich bin auch irgendwie, wahrscheinlich wird es irgendwie ein 1:1 oder so, weil beide noch nicht so richtig wissen. ob Fisch und Fleisch. Also.
Ich weiß noch, im Hinspiel hat Ryo Maeji ganz schön viel Chaos in unserer Abwehr gespielt.
Ja, der ist tatsächlich, also ich weiß gerade gar nicht, ob das immer noch stimmt, aber zwischendurch war er der einzige Spieler, der wirklich jede Partie mitgemacht hat oder sehr, auf jeden Fall die meiste Spielzeit von allen im Kader hatte.
Schon interessant bei seiner Verletzungsgeschichte ausgerechnet eher.
Ja, toi toi toi, ne?
Ja. Wie geht's denn eigentlich, wo wir beim Thema Verletzung sind, wie geht's eigentlich Chris Avevor?
Ja, soweit ich weiß, ist auf dem stetigen Weg der Rückkehr. Ne? Also ist natürlich sehr langwierig alles, aber einen genauen Stand kann ich dir gar nicht sagen, ehrlich gesagt. Hm. Aber er kann auf jeden Fall wieder ohne Krücken laufen, habe ich letztens.
Das ist schon mal sehr erfreulich.
Ja, mal abwarten, wann der, also das wird wahrscheinlich diese Saison nichts mehr, zum Sommer vielleicht, da wieder voll mit dabei ist oder so.
Macht man ihm wahrscheinlich auch keinen Gefallen, wenn man ihn jetzt versucht, irgendwie durchzupreschen. Ich glaube, da wäre es für alle geschickter und klüger, wenn man ihm die Zeit gibt, das komplett auszuheilen.
Ja, auf jeden Fall. Bevor da wieder irgendwas dann aufbricht.
Genau.
Nee, genau. Gut, wie habt ihr denn den Winter verbracht? Wart ihr im Trainingslager? Habt ihr Testspiele gemacht?
Wir waren in Belek, ganz traditionell in Belek, und haben dort drei Testspiele gemacht, davon zwei verloren.
Gegen wen?
Wir haben gegen den FC Vaduz aus Liechtenstein aus der zweiten Schweizer Liga 0-0 gespielt, gegen den Halleschen FC 3-2 verloren und gegen Legia Danzig 0-3 verloren.
Okay.
Und gerade das letzte Spiel, das war eine ganz interessante Geschichte, die man auch nur so im Trainingslager von so kleineren Vereinen wie uns machen kann, weil da wurden die anwesenden Journalisten, also ein Journalist ist mitgereist und die mitgereisten Fans, ich glaube 20, 30 höchstens, wurden gebeten, die Aufstellung nicht nach Deutschland zu tragen, weil das die vermutliche Aufstellung auch für das Rückspiel, also für das Spiel gegen St. Pauli sein wird und dass man dem Scouting-Team des FC St. Pauli da keine zu großen Hoffnungen Hinweise geben kann, was ich sehr witzig fand.
Ja.
Und man hat das Spiel halt einfach dann 3-0 verloren. Und dementsprechend sauer war dann auch der Trainer. Was ungeschickt ist, weil ansonsten wurde gesagt, dass die Stimmung im Trainingslager und im Training sehr gut ist aktuell und in der Mannschaft. Was natürlich auch ein Produkt ist, dass wenn die Mannschaft sich schon länger kennt und zusammengehalten wird, dass dann halt sich eine Teamchemie bilden kann. Und insofern, die Testspiele waren nicht gut, wie gesagt, und das kann sich auch keiner so richtig erklären. Und man hat da, also Stefan Leitl hat sich zitieren lassen mit Sturm gut, Abwehr Kreisklasse. Und ich glaube, das sagt relativ viel dann aus.
Ja gut, machst zwar vorne vielleicht Tore, aber hinten fängst du dir halt ganz viel ein.
Ja gut, aber wenn du halt 3-0 verlierst, dann
Dann war auch der Sturm nichts, das stimmt.
richtig.
Ja, aber echt witzig, dass dann die Aufstellung nicht verraten werden soll. Das wäre bei uns, glaube ich, undenkbar. Das war irgendwie, also das würde garantiert irgendwie durchrutschen.
Ja. Ach so, und woran mich das erinnert hat, wo ich jetzt hier passiv Werbung mache, die Fürther Lokalzeitung hat seit dieser Woche einen kleinen Podcast für die Spielverhandlung gemacht. Und da wurde gesagt, also da wurde dann erinnert, dass vor 2 Jahren in der Saison, wo Fürth fast abgestiegen wäre, hat man auch im letzten Vorbereitungsspiel im Trainingslager Viktoria Pilsen 5-1 quasi vom Rasen gefegt. Und danach ist der Trainer mit den Fans hat er sich beredet. Und ich kenne eine Geschichte von einem Fan, der gesagt hat, der Trainer hat gesagt, wir marschieren durch die Liga und hat dann 4 Spiele ineinander verloren. Das heißt, man sollte da nicht zu viel interpretieren und vielleicht ist das ja der gute alte Effekt, verpatzte Generalprobe und dann.
Ja, also ich gebe auf Testspiele auch nicht so viel. Also natürlich ist es ärgerlich, wenn die dann irgendwie auch, wie du gerade sagst, sehr hoch verloren werden und man so gar nichts von der eigenen Mannschaft sieht. Ich meine, wir haben getestet gegen Wiesbaden, 5-2 gewonnen und ich glaube 1-2 gegen Bielefeld verloren. Auf jeden Fall sehr knapp. Also gut, gegen den Tabellenführer kann man mal verlieren. Und gegen die da unten sollte man halt auch wirklich gewinnen. Ne? Das ist dann halt so das, wofür unsere Position dann am Ende auch steht. Dass wir mal verlieren, mal gewinnen. Genau. Aber wie gesagt, auf Testspiele sollte man halt nicht zu viel geben. Gut, dass wir Dienstag nicht genau wissen, was das werden soll, haben wir schon gesagt. Gibt es denn noch irgendwas um den Verein herum, was du noch ansprechen würdest? Sonst würde ich ein bisschen politisch werden jetzt gleich.
Also, es gibt eine ganz interessante Aktion. Unser führender, also die haben so einen Fanclub-Dachverband, habt ihr wahrscheinlich auch in irgendeiner Art. Und der hat bisher ist die, wir haben so eine Kneipe für die Fans und die war bisher in so einer alten Industriehalle direkt neben dem Stadion. Und ich weiß nicht, du warst wahrscheinlich schon mal in Fürth, aber eher im Gästeblock, oder?
Ja.
Dann weiß ich nicht, ob du das kennst, aber viele, die mal ein Ticket hatten, schon mal für die Haupttribüne oder für die Gegengerade, die entsprechend an den Heimanreiseweg gemacht haben, kennen vielleicht den Bunker in Fürth. Das ist so ein Luftschutzbunker aus dem Zweiten Weltkrieg, relativ in Stadionnähe. an dem man vorbeiläuft, wenn man einfach zum Stadion läuft.
Ja, wie bei uns.
Ja, genau, nur halt ein bisschen kleiner doch. Und den hat die Fangemeinschaft, ich weiß nicht, ob gekauft oder dauerhaft geliehen oder Erbbaurecht oder whatever. Auf jeden Fall will man dort im ersten Stock jetzt einen neuen Anlaufpunkt für die Fürther Fans einbauen, statt in den Keller in der Industriehalle quasi in so ein markantes Gebäude ziehen. Das ist eigentlich das Einzige, was jetzt da so wirklich passiert ist. Die Aktion nennt sich Fanbunker. Das könnt ihr gerne mal nachschauen. Das ist eine ziemlich interessante Aktion, auch vor allem, weil man im Erdgeschoss die ziemlich viel unangerührt lassen will und ein kleines Museum machen will über die Geschichte von dem Bunker, der halt erst im Zweiten Weltkrieg im Einsatz war als Bunker und danach im Kalten Krieg, was ich sehr interessant finde.
Okay, also da neue Räumlichkeiten für Fans bei euch. Gut, dann verlassen wir Fürth mal so ein bisschen, bleiben aber in Bayern. Ich habe mich noch
Oh
nicht
Gott,
tief
das nimmst du aber bitte
reingelesen.
noch kurz zurück.
Franken, Entschuldigung, richtig. Entschuldigung. Aber ihr gehört nun mal da mit, also zumindest,
Jetzt bin ich gespannt, was kommt.
Ich wollte gerade sagen, jetzt habe ich mich ein bisschen verrannt hier gerade. Nein, ich will eigentlich darüber reden, dass es jetzt bei euch eine verlängerte Haftmöglichkeit für Gefährder gibt.
Ah, das Polizeigesetz.
Genau. Also zumindest
Ja.
mal kurz ansprechen. Das ist das, gerade weil wir jetzt nach dem Stuttgart-Spiel auch wieder eine Demo gegen unser Polizeigesetz machen, ist das irgendwie thematisch gerade sehr passend.
Ja, du, was soll ich sagen? Die Hoffnung in Bayern liegt wie immer beim Verfassungsgericht und nicht bei der Politik. Ich habe ja durchaus noch die Hoffnung, dass die Verfassungsgerichte der Länder diese ganzen Polizeigesetze, die ja nicht nur in Bayern, wobei Bayern da leider also der Vorreiter ist, aber halt überall in Deutschland gerade aus dem Boden gestampft werden, dass die irgendwo noch gegen Verfassungsrechte verstoßen und dann einkassiert werden. Ansonsten, was soll man sagen, wenn man aufgewachsen ist im Bundesland Bayern, dann schockt einen selbst sowas leider nicht mehr sonderlich, sondern man denkt sich nur noch, ja, typisch CSU.
Ja, ich fand es auf jeden Fall auch sehr bedenklich. Vor allem frage ich mich dann halt, wenn wir dann irgendwie da mal auswärts kommen, inwieweit wir dann in den Augen mancher bayerischer Polizisten Gefährder sind, wenn wir bei euch sind oder in Regensburg oder so.
Auch das hättet ihr schon mitgekriegt, weil das Gesetz ist ja schon einige Jahre, also nicht einige Jahre, schon seit letztem Jahr in Kraft getreten. Und es gab auch schon, also es ist jetzt nicht so, dass es eine theoretische Debatte ist und es ist ein bisschen abseits von den Medien, aber es gab ja auch durchaus schon Fälle, wo eine Familie, glaube ich, oder eine Gemeinschaft, ich glaube, es war keine Familie, sondern eine Gemeinschaft von Asylsuchenden in Schweinfurt oder so, sich einer Abschiebung widersetzen wollte von einem ihrer Gemeinschaftsmitglieder und dann einfach die Polizei kurzerhand die komplette Gemeinschaft einkassiert hat und unter diesem Gesetz einkassiert und aufbewahrt hat für eine ziemlich lange Zeit ohne Anklage. Von daher sind das leider nicht nur theoretische Überlegungen über die Möglichkeit von einem Gesetz, sondern es wird auch durchaus schon angewendet und dann auch leider mit relativ wenig Aufmerksamkeit in den Medien für die praktischen Fälle. Es waren Demonstrationen damals, waren durchaus in den Medien, aber als es dann praktisch angewendet wurde, das habe ich erst herausgefunden, als ich dazu mal recherchiert habe. Und es ging relativ leise vonstatten. Von daher sind die Sorgen, ich glaube, für Fußballfans tatsächlich relativ gering, aber es macht sie nicht weniger.
Jetzt warst du gerade kurz abgehackt. Ich glaube, du wolltest sagen, das macht es nicht weniger schlimm wahrscheinlich. Ja?
Genau.
Okay. Ja, ich wollte es auch nur kurz angesprochen haben, weil mich das halt schon irgendwie, also dass jetzt dieses, dass man quasi dadurch wochenlang oder monatelang in Haft bleiben kann, ohne dass da irgendwie was gegen einen vorliegt.
Prinzipiell erstmal unbegrenzt, soweit ich weiß.
Ja, genau. Das ist schon ziemlich krass, und dann auch mit Fußfesselmöglichkeit und sowas. Naja. Wie gesagt, bei uns ist ja auch hier das Polizeigesetz großes Thema, also auch was Repressionen gegen Fußballfans angeht. Von daher wollte ich es auch mal kurz thematisiert haben. Was ich auch thematisieren möchte, weil eben hatte ich ja schon gesagt, heute war Stadtteilrundgang, also anlässlich des Holocaust-Gedenktages morgen, wo dann auch noch eine Kranzniederlegung ist. Früher hat man das mal in Verbindung gemacht. Jetzt wurde es so gemacht, dass wir heute den Shuttle-Rundgang hatten. Also mehrere Gruppen sind durchs Viertel gelaufen und haben an verschiedenen Stellen kleine Redebeiträge gehört zu verschiedenen Persönlichkeiten oder Vorgängen so in der damaligen Zeit. Wie gesagt, auch Teil der Mannschaft oder weiß nicht, ob die komplette Mannschaft war, auf jeden Fall Trainer und einige Spieler habe ich auf jeden Fall gesehen, die auch mit einer Gruppe da als Gruppe da durch die Stadt gegangen sind und sich das angehört haben. War immer ganz schön, war immer teilweise dann auf Deutsch, wieder auf Englisch. Damit auch alle verstehen, worum es gerade geht. Und genau, das war heute und morgen ist dann die Kranzniederlegung. Wie ist es denn bei euch? Macht ihr in dem Zusammenhang irgendwelche Aktionen oder wird man am Dienstag da irgendwas sehen im Stadion mit Schweigeminute oder Trauerflor oder irgendwie sowas?
Da bin ich überfragt, ehrlich gesagt. Ich denke, die von der Fanszene dürfte es da wahrscheinlich schon was geben. Irgendwelche offiziellen Aktionen gibt es, soweit ich weiß, keine. Mir wäre zumindest keine bekannt. Ich bin da natürlich auch, nachdem ich ja aktuell in Bochum wohne, bin ich da ein bisschen out of touch, was die lokalen Vorgänge angeht. Und das meiste, was ich von der Spielvereinigung mitkriege, ist dann halt, wenn ich die Spiele sehe. Aber irgendwas angekündigt wurde, soweit ich weiß, nicht. Ich kann mal in der Spieltagsvorschau sehen, aber ich glaube, das ist eher was Sportliches. Ja, da geht es nur um den... Nee, also ich weiß es nicht. Ja, ich kann dir dazu tatsächlich leider nichts sagen.
Okay, ja, macht ja nichts. War nur ein Gedanke, ob das vielleicht irgendwie bei euch auch aufgerufen. Ich weiß, genau vor einem Jahr war ich in Darmstadt. Die hatten auch vor der Partie dann noch was gemacht. Aber gut. Also wie gesagt, wenn ihr das vor morgen Abend hört, morgen Abend 18 Uhr, Kranzniederlegung auf dem Südkurvenvorplatz. Alle hin da.
Also Montagabend.
Genau, Montagabend 18 Uhr. Je nachdem, wann das hier gehört, wenn das natürlich Dienstag erst auf dem Weg zur Arbeit gehört, dann ist es schon zu spät. Ja. Okay, dann bin ich eigentlich soweit durch und wir bleiben vielleicht unter der halben Stundenmarke heute mal.
Oder habt ihr denn eigentlich Zugänge gelandet können?
Es kursierte ein Gerücht, das ist aber irgendwie nie irgendwie zustande gekommen. Also die Mopo wusste da irgendwie mehr als wir. Das auch von Bayern 2 einer kommen soll. Ich habe seinen Namen aber gerade nicht auf dem Schirm. Nee, und sonst war ja eigentlich klar, dass eher Leute gehen würden, als dass man noch den eh schon großen Kader noch weiter aufbläht. Also kann ich jetzt mal kurz noch nebenbei nachgucken, ob da irgendwas noch gerüchtet wird oder nicht. Aber offiziell verkündet ist meines Wissens nichts. Also bleibt der Kader so groß, wie er ist.
Ein absolut unaufgeregter Podcast, hier keine Neuzugänge, kaum Abgänge.
Ja, ist nicht so viel passiert im Winter.
Erlebt man beim fünften oder sechsten Mal immer mal wieder was Neues. Bisher waren die Podcasts hier beim Mittelanton immer von geprägt, dass wir uns beide erzählen, dass 5 Leute gekommen sind und 7 gegangen sind oder so.
Nee, also eigentlich ist da, die Abgänge sind, wie gesagt, Mölle Dali und vor einer Weile ja schon dann jetzt Cenk Şahin, ne? Wo der Vertrag aufgelöst wurde aus bekannten Gründen. Aber gut, das würde jetzt auch zu weit führen, das nochmal zu thematisieren. Also wie gesagt, wenn du nichts mehr hast, wünsche ich allen, die trotz Termin unter der Woche nach Fürth fahren, eine gute Fahrt. Kann schon mal ankündigen, du wirst ja genauso wie ich nicht im Stadion sein, aber wir sprechen trotzdem. Am Donnerstag haben wir uns vorgenommen, ne?
Außer natürlich, vielleicht hört jemand aus Fürther Seite, der ins Stadion geht und würde gerne hier sprechen, weil es ist natürlich trotzdem eine interessantere Perspektive im Stadion dann.
Genau, also wenn sich jetzt auch jemand berufen fühlt, dann natürlich sehr gerne. Ansonsten wird zumindest für das Stadionerlebnis David, ein Kumpel von mir, der vor Ort ist, wird Donnerstag wieder zurück nach Hamburg kommen und dann setzen wir uns abends hier bei mir auf die Couch und sprechen dann mit dir. Sozusagen sehr cool. Zumindest unter 4 Augen und das dritte Paar Augen ist dann zugeschaltet. Genau, so erstmal der grobe Plan, wie es dann hier weitergeht. Gegen Stuttgart, den Podcast wird dann Michael machen, aber bis dahin ist ja noch erstmal eine Partie zu spielen. Alles klar, dann...
Ach so.
Ja?
Was tippst du denn?
Na, wie eben schon so vermute, ein 1-1 unentschieden, denke ich.
Ja gut. Na, da bin ich mal beim Tipp ein bisschen optimistischer als bei meiner realistischen Einschätzung. Sag mal 2-1, wie letztes Jahr.
Okay, also auch nicht deutlich.
Nee, ich glaube, für einen deutlichen Sieg. Ich meine, einen deutlichen Sieg gab es ja an die, falls hier jemand von St. Pauli den E-Sports begleitet, gab es ja letzte Woche das Duell St. Pauli in Fürth. Und da hat Fürth die alle drei Partien gewinnen können mit insgesamt 9 zu 0. Da hätte ich natürlich nichts gegen, aber ich glaube nicht.
Ja, da habe ich letztens erst gelernt, die spielen ja einmal auf der PlayStation, einmal auf der Xbox, ne?
Genau, und dann nochmal einmal 2 gegen 2 auf der Konsole, die das nominelle Heimteam
Bestimmen
bestimmt.
darf. Okay.
Genau.
Naja, da habe ich mir noch nicht, also ich lese ab und zu, dass sie da wieder eine Partie hatten, aber ich bin da nicht so wirklich drin im Thema, auch wenn man es ja jetzt wirklich auch sogar im Fernsehen schauen kann, zumindest welche Zusammenfassung oder Highlight-Spiele. Nee, habe ich mich noch nicht mit beschäftigt.
Auch ich finde es eigentlich immer ganz interessant, dazu zu schauen. Nein, nicht weil mich das E-Sports prinzipiell interessiert, aber meistens findet man dann in der Chat-Sektion von den Livestreams, kann man da, ist halt, wenn man nichts anderes zu tun hat, ist es eine gute Ablenkung, sagen wir es mal so.
Okay. Dann soll es das hiermit gewesen sein. Wenn dir jetzt gar nichts mehr einfällt, dann haben wir die halbe Stunde dann doch noch voll gekriegt. Und dann danke ich dir wie jedes Mal und genau, wir hören uns dann am Donnerstag wieder und sprechen darüber, was da am Dienstag so passiert ist.
Genau.
Alles klar, dann mach's gut, bis dahin. Ciao.
Servus.